Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Dienstag, der 6. September. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Nicht vergleichbar mit Tunesien und Ägypten. Analyse der Massenproteste in Israel. Mobilität und Ökologie im Einklang. Der Verkehrsclub Schweiz VCS bewertet heimische Feriendestinationen. Und das versunkene Sahnetal, wie es dort aussah und warum es überflutet wurde. Durch die Sendung führt sie heute Wilma Rall.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Politiker und Politikerinnen sollen ihre Interessensverbindungen offenlegen. Der Grosse Rat des Kantons Bern hat gestern eine entsprechende Motion überwiesen. Mit deutlicher Mehrheit wurde die Motion von SP-Grossrätin Nadine Massart angenommen. Sie verlangt nicht nur, dass alle Berner Parlamentarier ihre Interessensverbindungen offenlegen, auch die Einkünfte, die daraus erzielt werden, sollen in Zukunft transparent gemacht werden. Nadine Massart erhofft sich, dass Politiker dadurch weniger von ihren Geldgebern abhängig sind. Gegen die Motion waren SVP und BDP, die FDP hingegen unterstützt das Anliegen. Die SP Schweiz hat heute ihre Cleantech-Initiative eingereicht. Die Volksinitiative Neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien verlangt einen schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie und aus der Abhängigkeit vom Erdöl. Für dieses Anliegen hat die SP rund 125.000 Unterschriften gesammelt. Weiter hat die SP heute eine von ihr in Auftrag gegebene Studie der Universität Lausanne vorgestellt. Sie unterstreicht die positiven Auswirkungen der Cleantech-Initiative auf den Schweizer Arbeitsmarkt. Die Studie geht davon aus, dass im Cleantech-Bereich bis zu 160.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die Initiative und die Studien seien eine gute Grundlage für die kommende Debatte im Ständerat, meint die SP. In wenigen Tagen wird der Ständerat über den Atomausstieg beraten. Die Schweizer Zeitungen sind im Aufwärtstrend. Fast alle Deutschschweizer Zeitungen haben im letzten Jahr an Leserschaft zugelegt. Das zeigt die neueste Erhebung der AG für Werbemedienforschung WEMF. Am deutlichsten zugelegt hat die politisch links ausgerichtete Wochenzeitung WOZ. Sie konnte ihre Leserschaft um fast 16% steigern. Am meisten Leser und Leserinnen verloren hat die Basler Zeitung. Grund waren der umstrittene Verkauf der Zeitung und die unklaren Besitzverhältnisse. Am beliebtesten sind weiterhin die Gratisblätter 20 Minuten mit fast 1,4 Millionen Leserinnen und Lesern und der Blick am Abend. Das Internationale Rote Kreuz IKRK hat erstmals Zugang zu einem syrischen Gefängnis erhalten. Am Sonntag besuchte eine IKRK-Delegation das Zentralgefängnis in Damaskus. Die Beobachtungen will das IKRK nicht öffentlich machen. Man wolle die syrische Regierung vertraulich damit konfrontieren, so das IKRK in einer Mitteilung. Weiter schreibt das IKRK, man hoffe, in der nächsten Zeit weitere Gefängnisse besuchen zu können. Vergangene Woche hatte Amnesty International massive Vorwürfe gegen das syrische Regime erhoben. Laut Amnesty sind seit Beginn der Proteste über 88 Häftlinge getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation warf der Regierung systematische Folterung und Tötung von Häftlingen vor zur Einschüchterung der Protestbewegung. Und noch zum Wetter. Heute scheint die Sonne trotz zeitweise hohen Wolkenfeldern bei milden 21 Grad. Morgen Mittwoch ist es bewölkt mit teils einzelnen Regentropfen. Aus Westen bläst ein starker Wind. Die Temperaturen sinken auf bis zu 16 Grad. Donnerstag und Freitagvormittag bleibt es wechselnd bewölkt, aber meist trocken. Dann wird's wieder sonnig und etwas wärmer. Die Temperaturen am Wochenende steigen auf bis zu 24 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Seit Wochen wird in Israel gegen die Sozialpolitik der Regierung von Benjamin Netanyahu protestiert. In Tel Aviv ist sogar eine Zeltstadt von Demonstrierenden entstanden. Passiert in Israel nun dasselbe wie in den umliegenden arabischen Ländern, sind die Proteste mit den Großdemonstrationen in den Ländern des Nahen Ostens vergleichbar? Der israelische Historiker und Soziologe Moshe Zuckermann verneint. Warum, hören Sie im Beitrag von Michael Spahr und Gerhard Handoser von Radio Dreieckland in Freiburg.
Ja, zunächst mal würde ich doch darauf bestehen, dass der Vergleich zu den Nachbarstaaten, ob es nun Ägypten, Libyen, Tunesien oder Syrien ist, dass dieser Vergleich nicht zu halten ist. Denn während es in diesen Nachbarstaaten offenbar zu einer handfesten Rebellion gekommen ist, die teilweise auch mit großer Gewalt durchgeführt worden ist und mindestens in zwei Ländern, in Libyen wie in Syrien, zu einem handfesten Bürgerkrieg gekommen ist, ist in Israel die Protestbewegung, und als eine solche ist es zu betrachten, also keine Revolution und keine Rebellion, sondern eine Protestbewegung, mehr oder weniger noch zivil und gesittet, ohne dass Gewalt mit ins Spiel kommt. Also das muss man zunächst mal, wenn man diesen Vergleich allzu schnell macht, muss man vor Augen haben.
Die Protestierenden kommen denn auch nicht unbedingt aus den ärmeren Schichten, sondern viele kommen aus dem israelischen Mittelstand. Sie verdienen eigentlich gar nicht so schlecht, erklärt Moshe Zuckermann.
Wegen der wirklich vollkommen abgebauten israelischen Wohlfahrtsgesellschaft und durch die Privatisierungstendenz, die es in den letzten 10 Jahren ganz massiv gegeben hat, ist dieser Mittelstand mehr oder weniger an einen Punkt gelangt, dass obwohl er gut verdient, er aber nicht die Lebenshaltungskosten bei allem Gutverdienen mehr halten kann, beziehungsweise defizitär wird, beziehungsweise die Erwartungen, die er von einem guten Verdienen hätte, diese Erwartungen werden nicht erfüllt.
Moshe Zuckermann betrachtet die Protestbewegung nicht als revolutionäre Bewegung.
Was aber, glaube ich, die ganze Zeit diese Protestbewegung kennzeichnet, ist der Umstand, dass sie dreierlei auf keinen Fall zum Faktor ihres Selbstverständnisses machen will. Es wird, obwohl von sozialer Gerechtigkeit geredet wird, auf keinen Fall der Kapitalismus in Frage gestellt.
Es ist folglich keine sozialistische Bewegung, findet der israelische Historiker und Soziologe Moshe Zuckermann. Sie wollen nicht die Gesellschaft umkrempeln, sondern sie wollen eine bessere Umverteilung.
Es ist eben doch eine Frage, ob man die Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie soll man sagen, steril als eine reine Tel Aviver oder eine reine ökonomische Tel Aviver Sache betrachtet oder doch in den Kontext stellt, dass es keine soziale Gerechtigkeit geben kann, solange es ein Besatzungsregime gibt. Und wenn Milliarden von Gelder, von Dollars in die besetzten Gebiete gepumpt werden, um dort eine Infrastruktur herzustellen, die nicht nur völkerrechtswidrig ist, sondern wirklich auch viel Geld verschlingt, dann fehlt es an diesem Geld eben in der Zivilgesellschaft von Tel Aviv, Haifa und sonst wo im Land. Also das muss man auch sehen.
Grundsätzlich wird aber mit den Protesten nicht der Staat Israel selber in Frage gestellt. Das merkt Moshe Zuckermann, wenn er sieht, wer die Protestierenden sind.
Viele von ihnen, von den Anführern dieser Protestbewegung, das sind eigentlich nette Jungs und Mädels, sagen auch, wenn es jetzt irgendwie an den Grenzen heiß werden sollte und wenn wir zum Reservedienst gerufen werden, werden wir natürlich die Protestbewegung sein lassen. Wir kommen dann natürlich wieder zurück, aber erstmal geht es dann ins Militär. Das heißt, Leute kommen manchmal sogar zu diesen Zeltcamps mit den Uniformen des Militärs, wo sie dann von dort gleich zum Reservedienst gehen können.
Moshe Zuckermann ist deshalb davon überzeugt, dass die Protestbewegung in Israel die Grundstrukturen Israels nicht in Frage stellt. Zu einer Revolution wie in Ägypten oder Tunesien wird es laut seiner Einschätzung nicht kommen.
95,6. Rabe Info.
Zermatt und Saas Fee heißen die Sieger vom Feriendestinationen-Rating. Der Verkehrsclub Schweiz, VCS, hat die größten Tourismusregionen der Schweiz geprüft. Unter dem Motto «Mobil und ökologisch» wurde bewertet, welche Region am besten mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist. Denn nicht nur der Alltagsverkehr belastet unsere Umwelt, sondern auch der Ferienverkehr. Einzelheiten im Beitrag von Michael Spahr.
Wintersport kann sehr unökologisch sein. Für Skipisten werden Wiesen verwüstet. Wilde Schneesportler vertreiben die alpine Tierwelt und nicht zu unterschätzen. Auch der Weg an die Feriendestination hat seine Tücken, wie Verkehrsklubsprecher Gerhard Tuband ausführt.
Wenn wir an Verkehrsprobleme denken, dann denken wir immer an überfüllte Pendlerzüge, Leute, die zur Arbeit wollen und im Stau stehen. Ungefähr die Hälfte aller Wege legen wir aber in der Freizeit zurück. Das heißt, sehr viele Verkehrsprobleme, die wir verursachen, werden auch in den Ferien verursacht, in der Freizeit. Und deshalb engagiert sich der VCS auch für einen möglichst ökologischen Verkehr in der Freizeit. Und das ist der Hintergrund dieses Ratings, den Ferienorten auch Anregungen zu geben, wie sie das bei ihnen verbessern können, was es gute Sachen gibt, die schon bestehen, um so auch eine Verbesserung zu erzielen und natürlich auch, um die Konsumenten zu informieren.
Ökologisch bewusste Skisportler und Sportlerinnen können sich nun dieses Rating anschauen. Dann können sie sich für die Destination entscheiden, die punkto öffentlichem Verkehr am meisten punktet. An der Spitze der VCS-Rangliste stehen Zermatt und Saas-Fee.
Beide sind autofrei, das ist natürlich ein Kriterium, das ist nicht das einzige. Beide Orte sind gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar, also da fahren häufig Linien des öffentlichen Verkehrs hin und her, aber auch vor Ort ist die Schließung mit dem öffentlichen Verkehr gut. Das sind eigentlich die beiden Hauptgründe. Ähnliche Gründe sind es auch für das drittplatzierte St. Moritz. Auch im Engadin gibt es eine sehr gute Infrastruktur einerseits vor Ort. Man kann sehr gut im Engadin ohne Auto herumreisen und man kommt auch sehr gut dorthin mit der Bahn.
Wer das Rating genauer anschaut, stellt fest, einerseits hat keine Destination die mögliche Höchstpunktzahl erreicht, andererseits gibt es auch keinen Ferienort, der völlig ungenügend dasteht. VCS-Sprecher Gerhard Tuband führt aus.
Man muss es vielleicht auch so sagen, ganz generell haben wir in der Schweiz ein gutes Netz des öffentlichen Verkehrs. Verglichen mit anderen Ländern stehen wir da sehr gut da und die Feriengäste, die zu uns kommen, genauso wie wir Schweizerinnen und Schweizer, können auf ein gutes Angebot zurückgreifen. Es gibt natürlich Verbesserungsmöglichkeiten, das stimmt. Das ist dann auch vor allem dort, wo man zum Beispiel die Umstände, die Reiseumstände für die Gäste mit dem öffentlichen Verkehr noch erleichtern kann und verbessern kann. Also zum Beispiel, dass man bessere Gepäcktransporte hat vor Ort.
Gerade im Wintersport muss viel Sportgerät transportiert werden, ein Grund für viele, das Auto zu nehmen. In diesem Bereich besteht oft noch Handlungsbedarf. Aber auch auf einer anderen Ebene können sich die Ferienorte verbessern, wie Gerhard Tuband vom VCS ausführt, wissen viele internationale Gäste nämlich gar nicht, wie gut die Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist.
Schon die Engländer, die haben ein ganz anderes Bahnnetz bei sich, das viel schlechter funktioniert und die sind dann erstaunt, wenn sie hierher kommen und sehen, das funktioniert. Und das muss man eben den Leuten auch kommunizieren und gut kommunizieren, sodass sie es wissen. Ihr könnt hier die Bahn benutzen, ihr könnt mit dem Zug zu uns fahren. Erst wenn man Bescheid weiß über das Angebot, nutzt man es auch eher.
Punkto Kommunikation hat tatsächlich keine Destination das Maximum der Ratingpunkte erreicht. Gut möglich, dass sich das bald ändert. Die Kombination Ökologie und Mobilität könnte sich als Werbeslogan für den nachhaltigen Tourismus immer stärker etablieren.
Den Ferienorttest finden Sie auch im Internet. Den Link dazu gibt es auf unserer Website www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Ein versunkenes Tal, überflutet durch einen Staudamm, eine tiefgreifend veränderte Naturlandschaft. Die Rede ist vom Gebiet entlang der Saane zwischen Freiburg und Gurmels. Durch den Bau eines Staudamms entstand hier vor 50 Jahren der Schiffnensee. Zuvor diente das Tal als Wohn- und Naherholungsgebiet. Die zwei Düdinger Mario Beriswil und Luis Ebischer haben sich der Geschichte ihrer Region verschrieben. Was als Hobby angefangen hat, wurde zu einem Buch über die Geschichte des versunkenen Sahnetals. Magdalena Oberli hat die beiden getroffen und sich auf die Suche nach dem versunkenen Sahnetal gemacht.
Ich treffe mich mit den beiden Köpfen hinter dem Buch «Schiffenesee, versunkenes Sahnetal». Treffpunkt ist ein Restaurant direkt neben der Staumauer beim Schiffenesee. Beiden ist es ein Anliegen, den nächsten Generationen mit diesem Buch ein Zeitdokument weiterzugeben. Warum, sagt der Co-Buchautor Louis Ebischer.
Weil von der Grossen ist der Schiffenesee ein See und fertig, Schluss haben. Dass dort vielleicht irgendwie etwas mal drunter war, die Gedanken haben sie sich gar nicht gemacht. Die alte Sahnenlandschaft war tagtäglich da gewesen, und wie soll ich sagen, das war von denen nichts Sensationelles gewesen. Die war ja da gewesen, jahrelang, sie sind mit der aufgewachsen. Das Neue, was man von ihnen war und gewaltig eine Sensation war, war dann auch der See gewesen, der gekommen ist. Und mittlerweile ist der See jetzt da und selbstverständlich und so. Und die Sensation ist bald jetzt nur noch das Sahnetal.
Dass am Grund vom Schiffenesee vor nicht einmal 50 Jahren Leute haben gelebt, kann man sich kaum mehr vorstellen. 1964 ist das Gebiet zwischen Freiburg und Gurmus geflutet worden. Mehrere Zeitzeugen mögen sich noch gut erinnern, wie das Sahnetal hat ausgesehen, bevor es im Wasser ist versunken. Einer davon ist der Hans Bachhofner. Er ist ein paar hundert Meter vor der heutigen Staumauer entfernt aufgewachsen.
Wir haben hier als Kind ganz eine schöne Jugendzeit erlebt. Es war eine schöne Auenlandschaft mit einem friedlich laufenden Fluss. Im Sommer, wenn nicht viel Wasser war, konnte man so knöcheltief durchlaufen. Es gab Stellen, die tiefer waren, wo man baden konnte. Für uns war das wirklich ein Naturparadies.
Dort, wo heute der Schiffenesee liegt, haben früher mehrheitlich Bauernfamilien gewohnt und gearbeitet. Die unberührte Auenlandschaft hat sich von Düdingen über das Sahnetal erstreckt. Hier hat auch Rosmarie Andrei ihre Kindheit verbracht. Sie muss sich zurückbesinnen, wie die Natur im Sahnetal ihre verschiedenen Facetten hat gezeigt.
Also die Natur, das Gebiet, das war wunderschön, die Auen und auch die Jahreszeiten, wenn der Frühling, wenn die Wälder um mich herfahren, ausgeschiessen und im Sommer und im Herbst ist das alle Farben hat das gegeben und im Winter die grossen Eiszäpfe an den Flühen. Es war einmalig gewesen.
Das Sahnetal, das Rosmarie Andrei aus ihrer Kindheit kennt, gibt es heute nicht mehr. In den 30er Jahren hat man im Kanton Freiburg gemerkt, dass die Industrialisierung nur mit Strom möglich ist. Darum hat man beschlossen, ein weiteres Wasserkraftwerk zu bauen. Zu so einem Wasserkraftwerk gehört der Stausee. Und den hat man der Region Schiffen gebaut. Der Co-Buchautor Mario Beriswil meint, dass schlussendlich mehrere Aspekte der Ausschlag für den Standort gegeben haben.
Eigentlich der Grund, man hat da mehrmals diskutiert, nachher im 30er, 40er Jahren, ob man eventuell in Banksee eine Staumauer macht und nachher das Wasser nach Murten gibt, im Murtensee. Und das hat man auch, wie das über den Kanton gegangen wäre, hat man das nicht unbedingt wollen. Und dann hat man auf einmal gemerkt, dass Schiffene der Standort optimal ist, erstens aus geologischer Sicht und zweitens hat natürlich nicht das Freiburgische Elektrizitätswerk das Kraftwerk komplett im Kanton Freiburg machen können.
So hat der Grossrat zu Freiburg 1959 entschieden, dass bei Schiffenen eines der letzten Wasserkraftwerke im Kanton erbaut wird. Dieser Entscheid hat für die Bewohner des Sahnetal weitreichende Konsequenzen gehabt. Sie mussten ihr Heim verlassen und konnten nie mehr zurück.
Sie hörten den ersten Beitrag unserer vierteiligen Serie über den Schiffenen See. Mehr zum Bau des Staudamms und zur Umsiedlung der Anwohner gibt es morgen im Rabe Info. Das Buch zum See ist ab Mitte September erhältlich unter www.verein-oskar.ch kann es ab sofort vorbestellt werden.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe Info. Um 6 Uhr gibt's die Wiederholung und morgen um 11 die nächste aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info auch im Internet auf www.rabe.ch unter der Rubrik Info. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr, Magdalena Oberli und Gerhard Hahnloser. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Hall. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.